Ja, hallo und schön, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt bei unserem Medientalk hier vom Landkreis Göttingen. Und heute gibt's auch schon die letzte Ausgabe vor den Sommerferien, denn wir machen dann natürlich auch ein bisschen Sommerpause. Und ja, da heißt es dann so ein bisschen mal raus an die frische Luft und das hoffentlich gute Wetter dann genießen. Mein Name ist Jennifer Bullard und in unserer heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns dann schon mal mit einem Thema, das nach den Sommerferien, ja, viele Kinder, aber auch viele Eltern bewegen dürfte, nämlich App in die Schule, Antolin und Co. Ja, wie gesagt, Ende August sind die Sommerferien dann vorbei und da wollen wir heute mal so allen Eltern so ein paar Tipps dazu geben, wie sie ihren Kindern in Bezug auf Medien denn auch einen guten Schulstart ermöglichen können. Da haben wir einmal heute Tim Krieger vom Kidsblog als Experten bei uns. Hallo erstmal.
Hallo.
Und dann ist noch Irina Kubicki bei uns mit dabei von der Landesstelle Jugendschutz. Sie ist auch für den Elterntalk zuständig. Das ist nochmal was anderes als unser Medientalk heute. Mehr dazu gibt's dann aber gleich. Und der Medientalk, der wird ja wie gewohnt hier vom Landkreis Göttingen organisiert. Unter anderem stecken da die Familienzentren dahinter, aber auch das Kreismedienzentrum, was jetzt gerade diesen Livestream hier organisiert. Dann natürlich noch Prävention als Chance, der Fachdienst Jugend und das Projekt Kita-Einstieg, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und gleiches Spiel wie immer, ihr habt heute auch bei uns wieder hier im YouTube-Chat die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen an unsere Experten rund um das Thema App in die Schule. Und einfach reinschreiben, wir gucken dann, dass wir die im Laufe der folgenden Stunde hier bei uns beantworten können. Und bevor wir da loslegen, nochmal eine kurze Übersicht über das, was wir für heute geplant haben. Denn, wie gesagt, nach den Sommerferien geht es dann für viele Schüler, für viele kleine Kinder sozusagen, 6- und 7-Jährige, in die erste Klasse. Und da wollen wir mal so ein bisschen den Schulstart allgemein thematisieren, aber auch dann weitergehen, nämlich auf das Pro und Contra von Lern-Apps und Medien vor und beim Schulstart eingehen. Und dazu ein Thema, was natürlich nicht unter den Tisch fallen darf, ist der Leistungsdruck, aber auch die Chancengerechtigkeit. Die Voraussetzungen sind da natürlich unterschiedlich, mit ja, welchen Chancen und Möglichkeiten die Kinder dann in die Schule starten. Und wir wollen am Ende nochmal darauf eingehen, wie denn so der sinnvolle Einsatz auch von Medien beziehungsweise vor allem auch von Lern-Apps aussehen kann. Da haben wir noch so ein paar Tipps und Tricks hoffentlich für euch parat, wollen aber auch nochmal Möglichkeiten und Grenzen aufzeigen. Und bevor ich hier weiter rede, natürlich auch nochmal, möchte ich unsere beiden Experten zu Wort kommen lassen. Und da würde ich dich, Tim, jetzt nochmal gerade drum bitten, stell dich doch bitte nochmal ganz kurz vor.
Ja, gerne. Mein Name ist Tim und ich bin eigentlich Deutsch- und Biolehrer. Ich habe es dann aber letztendlich nach einem Auslandsaufenthalt und auch einer Zeit an einer Erstaufnahmeeinrichtung, wo ich geflüchtete Kinder und Jugendliche unterrichtet habe, ans NRQ, ans Landesinstitut für Qualitätsentwicklung verschlagen. Und dort koordiniere ich den Bereich Sprachbildung mit digitalen Medien. Und da eben dieses Projekt kids.blog. Und ja, privat bin ich Papa, 2 Jahre Kinder. Meine Tochter ist 6 Jahre alt und mein Sohn 8. Das heißt, ich bin da auch direkt im Alltag immer wieder mit diesem Thema konfrontiert.
Das heißt, deine Kinder haben schon im Prinzip erlebt, wie es ist, dann in die Schule zu starten.
Ja, meine Tochter kommt ja zur Schule, kommt in die erste Klasse und mein Sohn, der hat schon seine Erfahrung gemacht, auch ja auch leidvolle Erfahrung mitten in der Pandemie, ne? Tatsächlich.
Und Irina, du bist heute unsere zweite Expertin. Wenn du auch noch mal ein paar Worte zu dir sagen könntest.
Ja, sehr gerne. Ich bin Irina Kubicki. Ich bin seit Dezember letzten Jahres die Projektleitung des Projekts Elterntalk in ganz Niedersachsen. Ich bin Sozialpädagogin und Fachkraft für den Kinderschutz und Mutter von 2 Kindern. Meine Tochter ist 12 Jahre alt, also Mediennutzung ist ein großes Thema. Und mein Sohn ist 6 und er wird dieses Jahr eingeschult. Also passt das ja auch zum heutigen Thema.
Ja, das passt wunderbar, würde ich sagen. Dann steigen wir auch gleich mal ein bisschen in die Thematik ein. Dieser Schulstart ist natürlich so eine ziemlich aufregende Sache. Wir können uns vielleicht noch an unseren eigenen Schulstart zurückerinnern, wie das war. Und es ist ja nicht nur für die Kinder immer eine sehr spannende Angelegenheit. Auch die Eltern fiebern dann dem Ganzen immer sehr entgegen und machen sich da meist auch noch mal ein bisschen mehr Gedanken drüber als die Kinder. Wie war das denn bei euch? Beziehungsweise, was habt ihr denn da so mitbekommen, was Eltern da denn immer besonders beschäftigt, wenn die Kinder jetzt in die erste Klasse kommen? Irina?
Also, die Einschulung ist ja ein sehr, sehr großer Schritt für die Kinder und auch für die Eltern. Ein langer, langer Lebensabschnitt beginnt mit der Einschulung. Wir haben eine Schulpflicht von 12 Jahren. Deswegen ist das ein sehr großes Thema bei allen. Und ich glaube, dass viele Eltern der Einschulung mit Stolz und Freude entgegenfiebern und die Kinder ja auch. Die sind ja auch total stolz, dass sie in die Schule kommen und fiebern dann mit. Und alles, aber ich glaube, dass viele Eltern sich tatsächlich auch Sorgen machen. Was ich viel mitkriege, ist, dass sie den Anschluss vielleicht nicht in der Klasse finden können, ob die Lehrkräfte nett sind, ob sie auch mit dem Leistungsdruck zurechtkommen und so weiter. Und gerade Eltern, die das deutsche Schulsystem nicht so gut kennen oder der deutschen Sprache mächtig sind, die machen, würde ich behaupten, noch viel mehr Sorgen, weil das ja auch ein ganz unbekanntes Feld für diese Personen ist.
Also dass jetzt sozusagen gerade die Kinder, die aus Familien mit Migrationshintergrund stammen, sozusagen da den Anschluss nicht schaffen, weil sie vielleicht noch sprachliche Barrieren auch in der Familie haben.
Genau, oder auch kulturelle. Also es ist ja so, wenn man aus einem anderen Land kommt, dann ist dieses deutsche Schulsystem ja so ein Neuland und so anders, dass man ja vieles gar nicht versteht, ne? Und dann, ich glaube, dass man dann tatsächlich mehr Sorgen hat, wie die Kinder da ankommen, wie man als Eltern ankommt, ob man alles richtig macht und so weiter. Also ich glaube, dass sich da dann schon viele Familien auch solche Sorgen und Fragen machen. Aber ich glaube nach wie vor, dass die Freude und der Stolz schon überwiegen.
Und du hast ja vorhin schon erzählt, du bist ja beim Elterntalk, da wollte ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wie genau funktioniert denn dieser Elterntalk eigentlich?
Genau, also wir haben zurzeit 18 Standorte in ganz Niedersachsen verteilt und wir haben sogenannte Regionalbeauftragte, die diese Elterntalks koordinieren. Und das kann man auch auf unserer Homepage nachlesen, elterntalk-niedersachsen.de, also wo die Standorte ist, dann kann man gucken, wo, ne, ist der nächste für mich. Und grundsätzlich finden diese Elterntalks in privaten Räumlichkeiten statt. Und dabei sind dann 5 bis 7 Elternteile bei jemandem zu Hause. Und ja, man hat sich vorher für ein Thema entschieden. Wir haben 12 Talk-Themen. In die Medien-Thematik geht es, Smartphone-Nutzung, wie lange soll man Fernsehen gucken, aber auch in die Erziehung und Familienleben haben wir thematische Karten. Und dann wird zu diesem einen Thema getalkt, das heißt anhand von Bildkarten und Impulsfragen. Und das Besondere an Elterntalk ist, dass wir geschulte Moderatorinnen haben, die das dann moderieren. Und was ganz niedrigschwellig und toll ist, diese Moderatorinnen sprechen zeitweise auch in der Muttersprache, in der Herkunftssprache der Familien, so dass man halt auch auf Türkisch oder Russisch oder was weiß ich, anderen Sprachen dieses Thema aufmachen kann und besprechen kann. Damit werden tatsächlich sehr viele Eltern erreicht, die sonst eher nicht so in dem Hilfesystem ankommen, weil die Hürde in Beratungsstellen anzukommen ist meistens zu hoch. So ist es ein netter Abend mit Bekannten und man tauscht sich aus. Und Elterntalk sieht auch alle Eltern als Experten. Also wir sehen das so, die Eltern sind die Experten für ihre Kinder und es ist ein Netzwerkaufbau und ein Austauschen in einem harmonischen Rahmen.
Und du sagst ja schon, es gibt mehrere Standorte da in Niedersachsen. Wie sieht das denn in der Region Südniedersachsen aus?
Also da haben wir zeitweise, also gerade in Nordheim einen Standort und in Göttingen. Und ja, also die sind auch gut versorgt gerade. In der Pandemie war das sehr wenig tatsächlich, weil es schwierig war, sich halt privat zu treffen mit so vielen Leuten. Aber gerade haben wir wieder so einen Aufschwung, der Bedarf ist da, dass sich wieder ausgetauscht wird zu Themen, zu Medien- und Erziehungsthemen. Und genau, da kann man sich dann bei der jeweiligen Regionalbeauftragten melden, Kontakt aufnehmen und dann sowas initiieren.
Genau, und wir wollen ja dafür sorgen, dass das jetzt nicht sozusagen verwechselt wird. Was wir jetzt hier jetzt gerade haben, das ist ja jetzt der Medientalk und der Elterntalk, der ist nochmal etwas abseits davon, was jetzt auch nicht vom Landkreis Göttingen organisiert wird. Wir wollen jetzt nochmal ganz kurz so ein bisschen aber dabei bleiben, im Elterntalk, da habt ihr sozusagen zwei Bereiche. Ihr habt einmal Medienthemen und einmal Erziehungsthemen, die ihr genau da besprecht. Wenn jetzt Medienthemen besprochen werden, wie oft werden die denn überhaupt nachgefragt, beziehungsweise worauf liegt denn da meistens auch der Fokus?
So, es ist ein Thema, Mediennutzung, und das meiste ist wirklich die Smartphone-Nutzung. Es ist ganz oft die Frage, ab wann soll ich meinem Kind ein Smartphone schenken? Ich will das eigentlich nicht so gerne, aber alle seine Freunde haben schon eins und ich will ja auch nicht, dass er der Einzige ist und dann ausgegrenzt wird. Meine nur noch hier bei TikTok, solche Salat, wie ist das da? Die Themen, die sich auseinandergesetzt wird, aber auch Handyzeiten, wie viele Stunden oder Minuten soll welches Kind in welchem Alter das Handy benutzen dürfen und so weiter. Also das ist tatsächlich ein sehr großes Thema, und aber auch Fernsehzeiten, also Streamingdienste, was darf mein Kind gucken? Es war ja irgendwie Squid Game gerade sehr im Kommen. Es haben sehr viele Minderjährige gucken dürfen. Da wurde auch ein großes Thema draus gemacht bei solchen Elternveranstaltungen.
Ja. Und Tim, wir haben dich natürlich nicht vergessen. Du arbeitest ja, wie gesagt, beim Kidsblog, und da erprobt ihr ja digitale Medien auch im Zusammenhang mit Lernen. Und jetzt mal, wenn wir uns so den Start ins Schulleben anschauen, was hältst du denn da für besonders sinnvoll, beziehungsweise was sollten Kinder denn schon in Bezug auf Medien können, wenn sie in die Schule kommen?
Ob sie was können sollten, sie kommen ja erstmal in die Schule, ne? Also von daher finde ich, sind da keine Eingangsvoraussetzungen irgendwie zu erfüllen. Das finde ich total schwierig, und da möchte ich den Eltern auch definitiv den Druck nehmen. So, das sollte nicht sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns beim Kidsblog schaue, dann haben wir ja tatsächlich Anwendungen bei uns auf unserer Website, die für Schule gut geeignet sind. Also die zum Beispiel datenschutzkonform gestaltet sind, die sehr auch eine sehr einfache Bedienung ermöglichen, die auch plattformunabhängig sind. Man sagt also, die können im Browser verwendet werden, auf jedem Endgerät. Man braucht auch kein spezifisches, ob das jetzt ein Smartphone ist oder ein Tablet, das ist eigentlich vollkommen egal. Und mit diesen Anwendungen kann man halt schon mal so ein bisschen arbeiten. Man hat zum Beispiel ein digitales Mindmapping-Tool, mit dem man arbeiten kann, und das völlig kostenfrei und ohne Anmeldung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel. Also es geht gar nicht unbedingt immer darum, halt so eine Lern-App zu haben, die man von vorne bis hinten durchklickt, sondern es geht darum, dass man Anwendungen hat, die man tatsächlich, mit denen man kreativ arbeiten kann. Das sollte geübt werden in der Schule. Also, ne, kollaboratives Arbeiten zum Beispiel an einer Mindmap, dann auch Wissen darüber entwickeln, wie kann ich denn so eine Mindmap tatsächlich speichern, wie recherchiere ich im Internet und wie sammle ich Informationen, wie unterscheide ich gute Quellen von schlechten Quellen. Das sind die Dinge, die man lernt in der Schule, und da geht es dann tatsächlich um Medienkompetenz, und da geht es tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich nicht darum, eine Lern-App zu haben, die man einfach klickt. So, das kann es nicht sein. Obwohl die natürlich auch ihre Existenzberechtigung haben, das steht auch außer
Frage. Ja, wenn jetzt die Kinder in die Schule kommen, dann lernen sie ja erstmal überhaupt so eigentlich lesen, schreiben, rechnen, also diese ganzen Grundfertigkeiten, auf denen später dann alles auch aufbaut. Und wenn sie jetzt vorher schon vielleicht so die ein oder andere Bildungs- oder Lern-App da vielleicht Kontakt mit hatten, ab wann sollte man das denn als Kind überhaupt sozusagen damit in Berührung kommen? Also du hast dich ja schon ein bisschen kritisch dazu geäußert, vor der Schule sollen sie ja eigentlich erst in der Schule lernen, aber wenn es dann damit so richtig losgeht im Prinzip, manche haben es schon vorher gemacht, andere noch nicht.
Ja, aber so war es, glaube ich, gar nicht von mir gemeint. Also ich würde sagen, also ich wollte einfach den Eltern den Druck nehmen. Ich glaube, das ist das. Ich plädiere da einmal für Gelassenheit. Und ich möchte halt nicht, dass Eltern zu Hause anfangen zu üben mit ihrem Kind, das 4 Jahre alt ist, bloß damit die Schule geschafft wird. Das finde ich total schwierig. Das geht nicht. Trotz alledem kann man natürlich Medien nutzen, auch vor der Schule. Das ist ja klar. Und aber da muss ich halt auch keine Lern-App verwenden, aber ich kann es natürlich, wenn ich da Lust drauf habe, und das Kind hat da auch Lust drauf, so, dann ist auch alles gut. Ne? Und da gibt es ja solche, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine nennen darf, ne, sowas wie die Anton-App, ne, die ich grundsätzlich empfehlen würde, die auch nicht von uns ist, so, aber die halt wirklich auch einen guten Aufbau hat und auch didaktisch durchaus ausgeklügelt ist. Sowas kann man natürlich vorher auch mal, kann man sich vorher natürlich auch mal anschauen, aber es sollte nicht mit dem Anspruch folgen, so, dann kann ich aber, dann kann mein Kind schon lesen und schreiben, so, das muss, glaube ich, nicht sein. Und bei der Medienkompetenz verhält es sich halt ähnlich, ne? Also auch da würde ich sagen, klar, wenn meine Tochter jetzt schon mal eine Mindmap erstellen möchte, cool, so, und da Bilder einfügen, finde ich gut, aber das kann kein Pflichtprogramm sein.
Zum Schulstart gibt es ja auch immer die Schultüte. Wir kennen das ja noch von früher. Da war die Diskussion, sollen da Süßigkeiten rein, doch lieber was Gesundes wie Obst oder sowas, vielleicht ein Buch oder ja, sowas in der Art. Wie sieht es denn da jetzt sozusagen heutzutage aus mit Medien? Also sollte in so einer Schultüte schon ein Smartphone drin sein, ein Tablet oder vielleicht auch eine Smartwatch?
War die Frage an mich gerichtet?
Oder, der sich auch immer berufen also, fühlt, sage ich mal.
Genau, ich schließe da mal an. Ja, gut. Hm. Also ob ich das jetzt unbedingt in die Schultüte packen würde, das weiß ich nicht so genau. Also ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also mein Sohn hat zum Beispiel auch eine Smartwatch. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Der läuft jeden Tag 30 Minuten zur Schule. Jetzt bin ich kein Rabenvater, sondern er möchte es auch tatsächlich gerne. Aber deswegen finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Die Frage ist halt, wie man so ein Gerät dann auch letztendlich konfiguriert und wie man auch eine Mediennutzung begleitet. Das ist glaube ich, das Interessante. Mhm. Also natürlich können Kinder auch vor der Schule schon auch ein Tablet quasi besitzen, aber ich darf die halt nicht mal mit alleine lassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sondern ich muss diesen Umgang begleiten. Und da kann Irina aber, glaube ich, noch mal mehr zu sagen.
Ja, tatsächlich ist es bei unseren Eltern-Talk-Veranstaltungen noch nicht so Thema gewesen, was in die Schultüte kommt, sondern das Thema ist, wenn schon Geräte vorhanden sind quasi. Aber ich als Mutter würde das genauso sehen. Also mein Sohn wird nichts, kein Endgerät oder ein Handy oder sowas in seine Schultüte bekommen, weil das auch einfach noch nicht Thema ist. Aber natürlich hat er auch schon mal irgendwie was auf dem Tablet gespielt oder gemalt oder ein Hörspiel gehört. Und genauso wie du es gerade gesagt hast, Tim, wir als Eltern sitzen dann daneben und begleiten das. Und wir sagen dann, also wir merken ja dann auch, wann es reicht. Ne, es ist halt auch eine, es kann auch eine Überforderung sein für so ein kleines drauf zu gucken oder das in der Hand zu halten. Und deswegen finde ich, also als Eltern begleiten sollte man das definitiv.
Also denkt ihr mehr sozusagen, dass Eltern das zum Beispiel machen, ihre Kinder schon mit Handys oder Smartwatches ausstatten? Also Tim, du hast es ja gemacht mit deinem Sohn mit der Smartwatch, damit du selber vielleicht auch ein bisschen beruhigter bist, dass du das Kind halt im Notfall irgendwie auch erreichen kannst beziehungsweise weißt, wo es sich aufhält?
Mhm. Ja, wo sich auffällt, das finde ich tatsächlich schwierig an der Stelle. Aber sowas müsste man dann mit dem Kind auspaldövern. Ne? Das ist, man kann ja schon auch in dem Alter schon durchaus auf Augenhöhe sprechen. Aber es soll ja kein Überwachungsinstrument sein. Ne? Aber die Möglichkeit, dass ich halt erreicht werden kann und mehr bietet das Modell, was wir haben, letztendlich auch nicht. Ne? Da kann man jetzt irgendwie nichts mitmachen, außer anrufen, angerufen werden und zur Not halt, also die Zeit ablesen natürlich und zur Not halt auch sehen, wo das Kind ist, zur Not. Ne? Aber ansonsten ist es halt aus und auch im Unterricht. Und da gibt es halt schon auch Einstellmöglichkeiten, wenn es jetzt ne, Lehrkräfte auch nervt, ist ja auch vollkommen verständlich, wenn die auf ihren Smartwatches, aber es ist ja kein, ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Smartwatch ist, ob man das so bezeichnen kann, wenn die darauf rumtipseln, dann kann man die halt auch für die Zeit auch sperren, für die Unterrichtszeit. Sowas kann man halt auch machen.
Man muss nur wissen, wie es geht.
Das stimmt, aber das ist halt auch total wichtig, dass man sich auf so einen gemeinsamen Lernweg begibt, ne, mit den Kindern. Also klar, man weiß als Elternteil natürlich irgendwie auch nicht alles, das ist ja logisch, ne? Also da muss man sich auch irgendwie reindenken, man kennt auch nicht jede Anwendung und jedes Tool und jede Internetseite. Und das kann man ja auch so ein bisschen sich zur Aufgabe machen, dass man das gemeinsam mit den Kindern diesen Weg auch geht, ne? Und das ist ja auch eine Form der Begleitung. Mhm. Durchaus.
Und Irina, du hast ja gerade schon angemerkt, bei euch im Elterntalk, da ist es eher so ein bisschen die Frage nach den Endgeräten, ob da überhaupt welche vorhanden sind. Das heißt, Lern-Apps bei euch spielen da wahrscheinlich noch nicht so die Rolle.
Tatsächlich nicht, nee. Also es geht primär tatsächlich eher um die allgemeine Mediennutzung, also zu Hause und in der Freizeit. Ja. Aber ich habe das auch schon von vielen Eltern mitgekriegt, dieses Überwachen. Also viele reden sich damit ein bisschen aus, oh ja, dann weiß ich immer, wo mein Kind ist, ne? Oder ich bin immer erreichbar. Ich muss aber sagen, dass ich das als Mutter nicht gut finde, weil ich denke immer, wir haben es ja auch geschafft in unserer Kindheit, ohne immer erreichbar zu sein und immer überwacht zu sein. Also man muss seinem Kind ja auch das Vertrauen entgegenbringen und das Vertrauen in das Kind, dass es schafft, sich selbst zu helfen. Ich meine, in der Schule kann man immer ins Sekretariat gehen und sagen, ich muss mal anrufen. Also deswegen, ich weiß, dass es viele Eltern so sagen, sich damit so ein bisschen das einreden, dass das gut ist. Aber ich finde, das sollte nicht deswegen... Deswegen sollte man sein Kind nicht ausstatten mit Handy oder sowas.
Ja, früher musste man da sogar noch die Telefonnummer von zu Hause auswendig können. Und ich glaube, heutzutage, die Nummer merken, tut ja auch niemand mehr so wirklich eigentlich.
Ja, genau.
Also das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Tim, du hast ja schon so ein bisschen jetzt...
Ja. Das sind halt immer sehr individuelle Fragestellungen, ne? Und da geht es ja auch so um auch Mediennutzung so insgesamt, ne? Also welche Situation habe ich tatsächlich zu Hause, ne? Wie oft ist mein Sohn weg, wie viele Sportkurse besucht er, ne? Oder mein Kind jetzt, ne? So ganz allgemein gesprochen. Ich finde, bei der Mediennutzung zum Beispiel allgemein oder ne, Tablet hin oder her, kommt es halt letztendlich darauf an, in welcher persönlichen Situation ich mich befinde. Ich meine, wenn ich natürlich... so sage ich mal, eine in Anführungsstrichen intakte Familie habe mit zwei Elternteilen und zwei Kindern, ne, mit einer relativ klaren Betreuungsregelung untereinander und einer guten Aufteilung, dann ist es natürlich einfacher, auch so eine Mediennutzung tatsächlich zu kontrollieren und auch zu gestalten, als dass zum Beispiel Alleinerziehenden dann auch begegnet. Und da muss man, glaube ich, auch hier wieder auch als Eltern ganz gelassen sein. Man kann nicht immer alle Vorgaben erfüllen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Zeiten geht oder auch um Besitz eines Endgeräts geht, dann muss man vielleicht einfach mal dann auch sagen, okay, das ist jetzt einfach so, weil ich in der Situation, in meiner Lebenssituation, es einfach im Moment gar nicht anders handeln kann. So. Und das ist dann auch okay. Ne? Also wenn ich jetzt Essen kochen muss und die Kinder müssen halt kurz beschäftigt werden, ich habe in dem Moment keine andere Möglichkeit, dann darf ich nicht, dass sie den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen haben, sondern dann war das halt einfach mal so. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, solange man damit reflektiert umgeht.
Du hast ja vorhin schon gesagt, du würdest diese eine Lern-App da durchaus empfehlen können. Wenn wir uns jetzt mal allgemein anschauen, wo sind denn überhaupt Vorteile von diesen Lern-Apps? Wo siehst du vielleicht auch Nachteile?
Gut. Ich meine, im Endeffekt gehören diese Geräte ja zum Leben dazu. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt ganz allgemein über die sprechen und wenn wir jetzt von den Tools sprechen, die auf dem Kids-Blog zu finden sind, dann finde ich, dass alles irgendwie seine Berechtigung hat und auch letztendlich definitiv in die Schule gehört, weil das ist die Lebensrealität der Kinder und sie müssen sich damit auseinandersetzen, sie müssen auch einen kritischen Umgang damit lernen, mit den Medien. Das geht gar nicht anders. Deswegen brauchen wir da gar nicht von vorn Nachteilen sprechen. Ich finde, es gehört einfach dazu. So. Das heißt natürlich nicht, dass ich als Lehrkraft den Fehler machen sollte, gar nichts anderes mehr zu machen, als nur noch digitale Endgeräte zu verwenden, sondern alles andere natürlich auch. Das sagen wir auch immer in unseren Workshops. Also wenn ich eine digitale Mindmap anlegen kann, dann bedeutet das nicht, dass ich nicht auch eine analoge zum Beispiel gestalten können sollte. So. Das ist halt auch wichtig. Und diese Lern-Apps, die helfen halt durchaus manchmal dabei. Also wenn wir zum Beispiel über so eine richtige Lern-App sprechen, über die spreche ich ja gar nicht bei KidsBlog, dann helfen die schon auch zum Beispiel zu differenzieren, ne? an manchen Stellen. Und das kann man durchaus machen. Man muss aber dann als Lehrkraft halt genau drauf schauen und schauen, passt das überhaupt zu meiner sonstigen methodisch-didaktischen Gestaltung so im Unterricht? Ne? Da hängt ja durchaus noch was dran. Also einfach nur zu sagen, das macht ja auch niemand, aber einfach nur zu sagen, so, ich habe jetzt hier eine tolle Lern-App und damit beschäftigt ihr euch mal irgendwie 3 Stunden, das ist sicherlich nicht ausreichend, sondern das muss ich natürlich genauso wie jedes ne, andere Medium irgendwie dann auch in den Unterricht einbinden und auch intelligent einbinden.
Und inwiefern könnte man denn auch vielleicht sagen, dass diese Lern-Apps auch etwas vorwegnehmen oder falsche Gewohnheiten trainieren? Wenn wir uns jetzt mal vor Augen halten, diese Apps, die werden ja vor allem auf Bildschirmen gespielt, das heißt auf Displays, viel mit dem Finger vielleicht auch, dann wird mit dem Finger geschrieben oder gemalt. Wie sieht es denn zum Beispiel dann aus, wenn wir das Thema Stifthaltung ansprechen? Schreiben mit der Hand.
Das können Kinder ja durchaus aber trotzdem auch lernen, ne? Das schließt sich ja nicht unbedingt aus. Sie müssen aber, ich finde, sie sollten heute auch gleichberechtigt den Umgang mit digitalen Medien beherrschen, ne? Und das ist halt irgendwie einfach so. Und wenn da natürlich eine Sache zu kurz kommt, dann könnte man sich schon überlegen, ob das dann vielleicht auch kritisch ist. Aber da, eben das ist auch Aufgabe der Lehrkraft, das im Unterricht halt so zu behandeln, dass das halt auch intelligent einfließt und klug eingebunden ist.
Also nicht,
würde ich jetzt erstmal nicht.
Ja?
Bitte?
Red ruhig weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Na, es gibt ja durchaus Untersuchungen, dass zum Beispiel diese Kompetenz dann auch abnimmt. Ne? Da muss man halt nochmal genau drauf gucken auf solche Sachen. Das ist so, aber es verändert sich natürlich auch einfach viel oder hat sich viel verändert in unserer Gesellschaft. Ich merke selbst an mir, dass ich zum Beispiel völlig anders, ne, lese im Internet. So, und das hat sich stark verändert, also viel selektiver, als ich das vorher jemals getan habe. Und das ist aber durchaus ja auch eine Kompetenz. Jetzt könnte man sagen, ja, du liest ja nur noch selektiv. Nee, also ich lese aber dadurch total viel und überblicksartig und kriege vielleicht auch viel mehr mit. Also auch das ist irgendwie kann durchaus eine Kompetenz sein. Also das muss nicht immer, also ich bin dagegen, da so mit so einem Negativblick drauf zu schauen, von wegen so, jetzt haben wir aber hier die Tablets und dann können alle keinen Stift mehr halten. Das finde ich schwierig. So. Wenn sowas auftreten sollte, dann muss man halt schauen, dass man das wieder übt. So.
Also im Prinzip, dass man wirklich im Unterricht schaut, die Vielfalt an Medien einzusetzen. Das heißt, nicht nur jetzt sozusagen Medien mit Touchscreen, Display, was auch immer, also digitale Endgeräte, sondern dass man halt auch wirklich die üblichen Medien einsetzt, wie Bücher oder irgendwelche, keine Ahnung, Rechenschieber oder so, nutzt man heutzutage ja eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich. Die sind ja auch so ein bisschen veraltet, aber dass man so ein bisschen auch, sag ich mal, das, was wir noch aus unserer Schulzeit kennen, sozusagen mit einbezieht.
Genau, aber da sehe ich momentan auch nicht unbedingt jetzt eine Riesengefahr, dass das nicht passiert. Also ich würde jetzt mal annehmen, dass keine Lehrkraft sich hinstellen würde und würde sagen, so, ich verplane jetzt meinen Tag und teile jetzt nur Tablets aus. Das kann ich mir nicht vorstellen, sondern der Mix macht es immer so. Das wissen wir ja in jedem Bereich. Und das trifft natürlich darauf irgendwie auch zu. Das ist klar.
Aber wenn wir jetzt nochmal so drauf schauen, dieses Digitale, das fasziniert ja die Kinder dann auch immer nochmal besonders sozusagen. Das ist dann immer so ein bisschen noch mehr dieses spielerische Lernen. Und wenn es dann sozusagen im Unterricht heißt, ja, schlag mal das Mathebuch auf, jetzt hier Seite 23 als Hausaufgabe, macht mal bitte Aufgabe 1. Das ist häufig würde ich jetzt nicht sagen, aber es kommt halt auch schon mal vor, dass die Kinder dann eher so ein bisschen grummeln und denken, ach ja, das ist jetzt vielleicht nicht so super interessant, ich würde vielleicht doch lieber irgendwas mit einem digitalen Endgerät dann machen, beziehungsweise es kann ja auch sein, dass sie dann schon vorab in einer Lern-App unterwegs gewesen sind, die dann vielleicht auch schon mal, weil die Eltern gemeint haben, ja, das wäre vielleicht ganz sinnvoll, schon mal einigermaßen durchgespielt haben und dann im Unterricht ihre Motivation verlieren. Also wie siehst du das dann im Prinzip, wenn so ein Fall eintreten sollte?
Absolut unkritisch, weil ich finde, also spielerisch sollte ich auch im Unterricht und besonders in der Grundschule lernen. Ne? Das betrifft jetzt, natürlich haben digitale Endgeräte einen hohen Aufforderungscharakter. Ne? Und gerade wenn man damit nicht so häufig arbeitet, dann wird das in dem Moment motivieren. Das ist einfach so. Aber je nahtloser und selbstverständlicher die eingebunden sind, desto mehr geht halt dieses, geht das sicherlich auch wieder zurück. Und ich würde da tatsächlich sagen, wenn die jetzt vorher schon Dinge durchprobiert haben und auch Dinge schon können, ich meine, die Situation haben wir doch immer, das hängt doch auch nicht von den Lern-Apps ab. Natürlich kommen manche schon zur Schule und können schreiben und lesen oder rechnen oder keine Ahnung. Dann muss halt entsprechendes Differenzierungsmaterial vorbereitet werden und so sind Grundschulen ja auch ausgelegt. Das sind ja, die machen das ja schon seit Jahrzehnten, dass sie genauso arbeiten, dass die halt tatsächlich differenzieren in den Klassen. Und da würde ich sagen, also das ist wirklich das definitiv kein Argument, dass ein Kind auch eine Lern-App verwenden kann. Und es ist definitiv auch kein Argument, Also das Beispiel, was du gerade genannt hast mit dem Mathebuch, da hoffe ich mal, das macht niemand so. Ne? Also das, darum geht es ja eher. Natürlich hat man auch mal Situationen, wo man, das will ich jetzt auch gar nicht sagen, ne? Das ist ja nun mal einfach so, aber letztendlich sollte ein Unterricht doch so ansprechend sein und in den sollten auch nach Möglichkeit auch in der Grundschule schon digitale Endgeräte so selbstverständlich eingebettet sein, dass die Schüler halt nicht sagen, das andere ist aber alles langweilig, sondern das gehört einfach dazu.
Also brauchen wir uns im Prinzip keine Sorgen machen, dass später sozusagen, es gibt ja dieses schöne Wort Smombies, also Smartphone-Zombies, sozusagen herangezogen werden. Also Kinder, die im Prinzip nur noch mit dem Smartphone beschäftigt sind.
Naja, gut, also ich weiß nicht genau. Also das, ich denke nicht, dass die Schule das macht so. Also da sehe ich die Problematik dann viel, viel eher in den Elternhäusern erst einmal. Und ich glaube, da muss man schauen, dass man da halt vernünftig mit den Medien umgeht und auch ein gutes, ja, einen guten Umgang mit den Medien vorlebt, aber auch wirklich vorlebt. Ne? Ich meine, wir sind ja die Vorbilder. Und wenn ich halt beim Essen mit meinem Smartphone da sitze, dann muss ich mich nicht wundern, dass meine Kinder das irgendwie auch machen oder auch wollen. Da wird es, glaube ich, an der Stelle schwierig. Aber ich, also ganz im Gegenteil. Also diese Medien gehören in die Schule, so die digitalen Medien. Und da kann man nicht sagen, wir lassen die raus, weil wir irgendwie Angst haben, dass die Schülerinnen und Schüler zu viel damit arbeiten. Das ist ein völlig falscher Ansatz. Das geht nicht.
Medien, die konzentrieren sich ja vor allem immer aufs Hören und Sehen, brauchen meistens halt auch den Bildschirm. Irina, in den Elterntalks, wie groß ist denn da so die Sorge bei den Eltern, dass das Kind vielleicht nur noch mit dem Handy oder mit dem Tablet beschäftigt ist?
Also die ist auf jeden Fall vorhanden. Also wie gesagt, das wird ja als Talkthema sehr oft benutzt. Aber ich sehe das wie Tim. Die Eltern sollten gucken, wie oft sie ihr Handy so benutzen. Also es geht auch ganz oft um Vorbildfunktion. Kinder gucken sich ja ganz oft das Verhalten der Eltern ab und lernen darüber viel mehr als in Gesprächen. Und wenn ich möchte, dass mein Kind damit verantwortungsvoll und sensibilisiert umgeht, dann muss ich das auch vorleben. Dann kann ich nicht selber mit dem Handy in der Hand sitzen und sagen, ey, guck nicht die ganze Zeit auf dein Handy. So, das geht nicht. Aber die Sorge ist tatsächlich da. Ich glaube, dass es auch durch die Pandemie tatsächlich verstärkt geworden ist, als es den Lockdown gab und Kinder sich nicht mehr treffen durften und Homeschooling so präsent war. Da war das halt auch die einzige Möglichkeit, in Austausch zu gehen mit seinen Freunden, was ja in dem Jugendalter total wichtig ist, dieses Austauschen und sich auch präsentieren. Das wurde ihnen ja im wahren Leben quasi genommen. Das ist halt auch viel über Handy, weil ich glaube, dass das auch viel dazu beigetragen hat, dass unsere Kinder und Jugendlichen einfach vermehrt mit diesen Handys zu tun haben.
Also im Prinzip auch so ein bisschen, damit die soziale Entwicklung vom Kind nicht zurückbleibt, dass es halt auch den Kontakt einfach zu den Gleichaltrigen dann auch weiterhin hat.
Genau, also ich glaube, dass das sehr hilfreich war in der Zeit und immer noch hilfreich ist. Aber ich glaube, dass es das noch mehr gestärkt hat, als es sowieso schon war.
Wir haben ja jetzt noch rund 27 Minuten von unserem heutigen Elterntalk. Wie gesagt, ihr da draußen, ihr habt heute immer noch die Gelegenheit, eure Fragen rund um das Thema App in die Schule, Anton, Antolin und Co. an unsere beiden Experten loszuwerden. Das könnt ihr einfach hier machen, indem ihr das in den YouTube-Chat schreibt. Und wie gesagt, unsere beiden Experten werden sich dann dafür bemühen, darauf auch eine Antwort für euch zu finden. Das heißt, wenn ihr da irgendwas wissen wollt, schreibt es gerne rein und wir schauen, dass wir es dann auch auf jeden Fall noch aufgreifen werden. Aber wir wollen jetzt nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was ja auch damit zusammenhängt, mit Lern-Apps, mit Medien und dem Schulstart, nämlich Leistungsdruck und Chancengerechtigkeit. Ihr habt es ja beide schon gesagt, Kinder kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule. Manche kommen aus diesen bildungsnahen und finanziell gut gestellten Familien. Da gibt es dann mehrere Endgeräte. Da wurde schon einiges ausprobiert. Andere stammen eher aus Familien, wo es nicht so rosig aussieht, wo dann vielleicht eher sich in Verzicht geübt werden musste. Und da spielt ja auch immer mit der Migrationshintergrund noch eine Rolle. Stichwort Sprachkenntnisse, kulturelle Unterschiede. Irina, das hattest du vorhin auch schon gesagt. Welche Erfahrungen hast du denn sozusagen im Elterntalk damit gemacht, wie die Eltern mit Smartphone, Tablet und Co. ausgestattet sind? Ist das überhaupt in allen Familien vorhanden?
Also tatsächlich würde ich behaupten, Smartphones ja, Aber ob das immer die guten sind und ob die immer so geeignet sind für Lern-Apps, ist mal dahingestellt. Also es gibt ja auch bei Smartphones hier iPhone, was weiß ich, bis irgendwas ganz Grottiges, Billiges. Und ob das immer so toll ist für Lern-Apps oder für Hausaufgaben machen oder Homes und so weiter, ist mal dahingestellt. Also da gibt es ja auch viele Sichtweisen. Was aber tatsächlich durch die Pandemie sichtbar wurde, ist, dass nicht jeder Haushalt einen PC hat oder einen Laptop oder ein Tablet. Das ist tatsächlich Mangelware gewesen, sodass es damals ums Homeschooling ging, tatsächlich viele Eltern da standen und gesagt haben, wir haben hier kein Gerät, was wollen wir machen? So dass dann manchmal auch das Geld dafür gefehlt hat und über Spenden oder die BOT-Anträge, also Bildung und Teilhabepakete, dann noch schnell irgendwie was besorgt werden musste, weil diese Smartphones einfach nicht geeignet waren, um Homeschooling zu machen.
Und dann ist ja natürlich die eine Frage danach, sind diese Endgeräte vorhanden? Die andere Frage ist, können sie auch bedient werden? Also wie kompetent sind denn auch die Eltern dann in dem Umgang mit diesen Endgeräten, vor allem wenn sie jetzt vorher damit noch gar keinen Kontakt hatten, weil es halt in der Familie noch gar nicht vorhanden war?
Also Erfahrung nach in unserem Elterntalk ist es so, dass die Eltern schon interessiert daran sind, aber sie sind keine Medienprofis. Und durch die Pandemie, als wir die Elterntalks nicht mehr in Präsenz stattfinden lassen konnten, haben wir versucht, das digital stattfinden zu lassen. Und es ist tatsächlich sehr oft daran gescheitert, weil Eltern das nicht bedienen konnten, sodass unsere Moderatorinnen mit Extraterminen nach Hause zu diesen Eltern gekommen sind, um den Eltern zu erklären, wie man einen Zoom-Link öffnet, wie das funktioniert und so weiter. Also meiner Erfahrung nach kennen sich die Eltern, mit denen wir so zu tun haben, nicht so Medien aus. Und natürlich kommt dann auch noch das Sprachliche dazu, wenn die Muttersprache nicht Deutsch ist oder auch die Schrift anders ist, dann hat man sowieso ein Riesenfragezeichen, glaube ich, vor der Stirn.
Das heißt, was passiert dann, wenn jetzt zum Beispiel in der Schule was in der Lern-App aufgegeben wird und die Kinder dann sozusagen, weil ihre Eltern sich damit nicht auskennen, da dann vielleicht Probleme mit haben, das zu bearbeiten?
Also das sehe ich tatsächlich sehr schwierig. Also ich glaube, für Eltern mit Migrationshintergrund, die deutsche Sprache nicht so beherrschen, ist es sowieso schon schwierig, den Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen. Und ich glaube, dass diese Lern-Apps tatsächlich noch schwieriger gestalten. Adäquat unterstützt können diese Kinder nicht werden von den Eltern. Das heißt, also ich denke, das ist dann schon viel Stress verbunden, wenn sich solche Eltern, die wirklich Schwierigkeiten mit der Sprache haben, sich mit dem Kind zusammensetzen, versuchen, dass diese Kinder dann tatsächlich viel auf sich allein gestellt sind.
Und dann gibt es natürlich ja auch wieder die Familien, haben es ja schon vorhin erwähnt, die dann vielleicht aus diesen bildungsnahen Schichten kommen, wo die Eltern vielleicht ganz gut verdienen, wo dann genügend Endgeräte auch vorhanden sind. Was bedeutet es denn für die Kinder, die jetzt aus diesen Familien stammen, wo es halt nicht genügend Endgeräte gibt, beziehungsweise wo die Eltern sich halt nicht damit auskennen, wenn die dann sehen, oh, die anderen, die können sich da schon super mit diesen Anwendungen auseinandersetzen, die kennen das von zu Hause aus. Und die eigenen Eltern, ja, die hatten bisher da kaum Berührungspunkte mit.
Ja, also ich glaube, dass bei diesen Kindern tatsächlich die Scham sehr groß ist. Sie ja quasi tatsächlich zu spüren, diese soziale Ungerechtigkeit. Es ist ja auch eine Art von Marginalisierung und auch Stigmatisierung. Also guck mal, der ist nicht mit drin in der Klassengruppe und der kann die Aufgaben nicht machen und so weiter. Und gerade soziale Ungleichheit, was Bildung angeht, geht ja nicht. Also Bildung muss ja für alle zugänglich sein.
Das heißt, Tim, du sagst ja, hast ja vorhin schon erwähnt, dass Mediennutzung gerne auch schon früh beginnen sollte. Wir leben ja, wie gesagt, im Zeitalter der Digitalisierung. Was würdest du in so einem Fall raten?
Also generell wollte ich noch mal, kann ich gleich noch was zu sagen? Also erstmal ist es tatsächlich so, dass, das hatte ich ja schon gesagt, dass unsere Anwendungen zum Beispiel plattformunabhängig sind. Und da versuchen wir in der Medienberatung halt auch immer darauf zu achten, ne, dass wir halt Anwendungen empfehlen, die nicht auf ein spezifisches, nur auf einem spezifischen Endgerät und auf einer Plattform installiert werden können. Das halte ich einfach für nicht gut so. Das wäre blöd, wenn ich jetzt sagen würde, das geht nur auf dem iPad, das ist schlecht, ne? Und das sollte auch in der Regel nicht passieren. Und bei unseren Anwendungen ist es halt so, dass die im Browser laufen, und das ist auch so ein bisschen die Zukunft tatsächlich, dass man sagt, eher browserbasierte Anwendungen oder halt eben Anwendungen, die auf beiden Endgeräten, also auf zum Beispiel auf dem Android und auf dem Apple-Gerät auch installiert werden können. So, dann hat man schon mal die Möglichkeit zumindest. Dann geht es natürlich noch um andere Faktoren, wie Bildschirmgröße und so weiter, ne? Das ist natürlich auch durchaus nochmal entscheidend, ob das dann tatsächlich ausreichend ist, auch um so eine Anwendung auch tatsächlich bedienen zu können. Ansonsten spüren ja aber schon die Geräte auch in die Schulen rein. Es ist ja noch nicht so, dass jetzt immer eigene Geräte mitgebracht werden müssen. Da haben Schulen ja auch durchaus unterschiedliche Konzepte, wie sie damit so umgehen. Dann sind halt auch eben im Idealfall auch digitale Endgeräte vorhanden an den Schulen. Also wir machen das zum Beispiel in unserem Projekt KidsBlog so, dass wir auch digitale Endgeräte zum Beispiel ausleihen, dann auch für einen längeren Zeitraum tatsächlich, also für ein halbes Jahr oder auch für ein ganzes Jahr, damit dann kann man sich das schon mal so ein bisschen anschauen. Wir haben durchaus auch zum Beispiel dann Kindertagesstätten, die sich dann auch daraufhin auf den Weg machen und auch selber Endgeräte anschaffen, dann zum Beispiel für die Kinder oder eben auch Schulen. Und da sind einige Schulen sind da sehr weit und andere müssen sich noch auf den Weg begeben, so wie das ja immer so ist, ne? Das ist ja eine heterogene Schullandschaft. Aber das ist natürlich der Schlüssel. Und da gibt es halt unterschiedliche Konzepte, ne? Es gibt Schulen, die fahren so, dass sie sagen, okay, eigene Endgeräte oder wir stellen sie zur Verfügung. Also das ist ganz unterschiedlich.
Das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema soziale Ungerechtigkeit zurückkommen, Konzepte von den Schulen, sagst du jetzt schon mal, Tim. Irina, was meinst du, was können Eltern, aber auch so Lehrerinnen und Lehrer tun, um da noch für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen?
Also allgemein gesprochen, den Kindern es einfach ermöglichen, daran teilzunehmen. Und Eltern sollten halt versuchen, die Endgeräte zu beschaffen. Also bei uns an der Schule von meiner Tochter ist es so, dass wir ein Gerät kaufen müssen. Und das ist viel Geld. Und ich glaube schon, dass viele Familien, gerade mit mehreren Kindern, die vielleicht alle auf so einer Schule sind, die dann im Endeffekt irgendwie 5 oder 3 solcher Endgeräte brauchen, ich glaube schon, dass das dann fast unmöglich wird. Da muss man halt wieder gucken, BUT-Anträge, Stigmatisierung und so weiter. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Aber natürlich sollten Eltern sich bemühen, so gut es geht, ihren Kindern das zu ermöglichen, damit sie einfach den Zugang dazu haben. Und ich glaube, für Lehrer, Lehrerinnen ist es halt wichtig, sich dem bewusst zu sein, dass das ist eine schöne Idee, das ist eine schöne Ergänzung, das digital zu machen, aber nicht die Familie hat den Zugang und damit offen und wertschätzend dann mit diesen Familien umzugehen und auch darauf zu achten, dass jeder Schüler, jede Schülerin diese Chancengleichheit hat. Im Sinne von, wir gehen mit diesen Eltern ins Gespräch, wie können wir sie unterstützen, braucht jemand Unterstützung und so weiter. Ja, ich glaube, ja.
Also nicht einfach festlegen, das wird jetzt in der Lern-App gemacht, sondern erstmal so ein bisschen herausfinden, wie sieht das überhaupt aus mit dem Elternhaus, was ist da vorhanden, wo ist da halt Unterstützung nötig? Und dann vielleicht auch beraten.
Genau, das würde ich sagen. Ich finde, das ist auch eine Aufgabe von Eltern darauf, also diese Kinder auch im Blick zu behalten, damit, wie gesagt, Bildung muss für alle zugänglich sein und dass man die Kinder auch im Blick behält, die ja vielleicht auch schambehaftet sind und es nicht zugeben wollen oder so, dass man das vielleicht auch so hinkriegt mit Spenden oder keine Ahnung, die Schule stellt es zur Verfügung, ohne dass es peinlich wird.
Aber es kann ja genauso gut diese Scham auch bei den Eltern vorhanden sein, dass sie sich gar nicht trauen, da etwas zu sagen. Was rätst du denn in so einem Fall?
Definitiv. Und da rate ich so, dass Eltern dann im Endeffekt dann doch sagen, okay, ich überwinde meine Scham, weil ich möchte meinen Kindern diese Chancen ja bieten und dazu muss ich dann damit ins Gespräch gehen. Ich glaube schon, dass das für viele Familien, Eltern sehr, sehr schwer ist, aber im Endeffekt wollen sie ja das Beste für ihr Kind, unterstelle ich jetzt allen Eltern und da muss man das überwinden und sagen, okay, ich gebe mir die größte Mühe, dass wir diese Endgeräte zur Verfügung stellen können und ich dich da fördere, so gut es geht.
Ja, Wir wollen noch mal so ein bisschen zum, wir haben jetzt noch eine knappe Viertelstunde, noch mal zum Ende hin so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie denn so dieser sinnvolle Einsatz überhaupt von Medien, insbesondere von Lern-Apps, aussehen kann. Und Tim, du hast ja vorhin schon mal so ein paar Punkte genannt, was gute Lern-Apps beziehungsweise sinnvolle Medien auch anbelangt. Wenn du das noch mal ganz kompakt zusammenfassen würdest, gute Lern-Apps, was zeichnen die aus sozusagen für dich?
Da wäre die Frage, was ist denn eigentlich eine Lern-App, ne? Also an dieser Stelle, das würde ich jetzt erstmal, das würde ich vorausstellen. Das ist nämlich tatsächlich möglicherweise gar nicht so einfach zu beantworten. Und bei Anwendungen insgesamt würde ich sagen, es muss ja auch nicht immer eine, also es gibt ja einfach so viele tolle Tools, die man so kreativ nutzen kann, und man kann mit so einem, sag ich mal, so mit so einem Tablet ja so viel machen, und darauf wollte ich eigentlich auch nochmal zu sprechen kommen, dass es nicht, dass man, dass auch Zeiten, die Kinder so mit diesen Medien verbringen, da muss man auch ganz, muss man, glaube ich, ganz genau drauf gucken, was macht letztendlich mein Kind mit diesem Endgerät. So, jetzt kann ich natürlich sagen, okay, das darf jetzt nicht länger als 30 Minuten damit irgendwie was machen, aber jetzt überlege ich zum Beispiel, meine Kinder hören vielleicht damit auch Hörspiele, oder mein Sohn steuert damit auch seinen Lego-Roboter, oder mein Sohn hat eine Origami-App, mit der er dann Origami-Dinger, dann Figürchen faltet. So, da kann man natürlich auch sagen, könnte er sich auch ein Buch kaufen oder ich ihm. Na, aber auf jeden Fall, oder sie drehen zusammen Film, so einen Stop-Motion-Film. Es ist ja die Frage, was mache ich überhaupt damit? So, mit diesen, und je kreativer ich damit umgehe und eben nicht nur konsumiere, also nicht nur, drei YouTube-Videos hintereinander gucke, sondern wenn ich wirklich aktiv auch mit diesem Endgerät umgehe, Bilder mache, Töne aufnehme, ne, vielleicht auch dann irgendwann perspektivisch selber recherchiere, dann, oder auch mit Freunden in Kontakt bleibe oder vielleicht auch mit den Großeltern, ne? Also gerade in der Pandemiezeit, dass man, na, da kann ich ja nicht sagen, okay, jetzt hattest du eine Videokonferenz über 30 Minuten mit Oma und Opa, jetzt darfst du heute Abend aber kein Video mehr gucken. So, das ist halt schwierig, ne? Und das gehört nun mal einfach irgendwie auch dazu. Also da muss man sehr stark differenzieren, ne? Was ist überhaupt, was wird überhaupt mit diesem Gerät dann tatsächlich auch gemacht? Und wenn man jetzt über die Apps spricht, dann würde ich sagen, alle Apps, die so eine kreative Nutzung auch ermöglichen, die sind schon mal eigentlich ganz cool. Also wenn das eine Anwendung ist, die womit zum Beispiel dann ein kleines Filmchen gedreht werden kann, mit Lego-Figürchen vielleicht, dann ist das ein guter Umgang mit dieser Anwendung. Und ansonsten würde ich halt bei Apps, es gibt halt so ein paar Sachen, die man einfach auch, wenn die Kinder kleiner sind, die man durchaus auch empfehlen kann, wie zum Beispiel Kikaninchen, ne? Das leuchtet uns ja allen ein, ne? Oder die Maus-App oder die Elefanten-App, das sind halt so Sachen, da können sie auch Videos gucken, aber irgendwie ist das noch alles sehr entspannt und auch ganz gut konzipiert. Und Kikaninchen hat auch ganz nette Effekte, ne? Da kann man dann irgendwie so ein kleines Segelboot bewegen, indem man dann halt auf das Tablet pustet. Also da gibt es auch ganz nette Sachen, die man machen kann, die auch ganz witzig sind. Das heißt natürlich nicht, dass ich mein Kind damit irgendwie 4 Stunden beschäftigen muss, ne? Mit so einer Anwendung, das ist klar. Und dann würde ich darauf achten, also In-App-Käufe zum Beispiel würde ich in der Regel immer sagen, nee, das möchte ich nicht so gerne, ne? Das ist tatsächlich schwierig, weil das ja dann auch, ne, dann fängt man halt irgendwas an und dann muss man irgendwie was kaufen. Da geht es gar nicht darum, dass man für eine Anwendung kein Geld ausgeben sollte. Aber das finde ich schwierig, um dann weiterzukommen, muss man dann was bezahlen. Das finde ich blöd. Und man kann sich natürlich auch an den, ja, Bewertungen so ein bisschen entlang hangeln, die dort angegeben sind. Und es gibt natürlich auch Internetseiten, die auch ganz spezifisch Apps empfehlen, ne? Wie dann zum Beispiel ClickSafe, dass man da einfach mal schaut. Und da sind auch Empfehlungen zum Beispiel zu Bildschirmzeiten, zu Mediennutzung nochmal gegeben. Das kann man sich also schon noch mal ganz im Detail dann auch anschauen als Elternteil. Aber einfach so mal eben schnell was installieren, das ist oft mal schwierig. Ich brauche dafür auch immer stundenlang, wenn meine Kinder irgendwas haben wollen, um mir das ganz genau anzuschauen. Das ist nicht so einfach.
Und es gibt ja auch eine Unmenge, also so einen richtigen Dschungel im Prinzip an verschiedenen Apps, die man da nutzen könnte. Das heißt, das Richtige für das eigene Kind finden, dann doch mal das Kind fragen, wo das Interesse liegt, und nicht einfach irgendwie so sagen, so, das ist jetzt die App, die empfehle ich dir, die nutzt du und sonst keine andere.
Beides, ne? Also natürlich muss ich die Sachen, also es bringt mir nichts, bei meinen Kindern Anwendungen zu installieren, auf die sie keine Lust haben. So. Aber natürlich muss ich einen Blick drauf haben, was ich denen installiere. Und da kann ich schon mal so aus Erfahrung sagen, da fallen 9 von 10 Apps in der Regel durch. So. Und die eine kann es dann werden. Aber dann ist ja, ne, also, und dann ist halt immer noch die Frage, was, wie lange können die überhaupt damit dann auch tatsächlich was machen, ne? Und wie beaufsichtigt das? Aber das ist ein komplexes Thema.
Also ja, du sprichst Fall. Ja auch schon gerade die zeitliche Nutzung an. Das hast du ja eben gerade schon mal gemacht. Wenn wir jetzt mal annehmen, das Kind ist jetzt begeistert davon, mit dem Handy oder mit dem Tablet was zu lernen, will es gar nicht mal aus der Hand legen. Diese Lern-App, Bildungs-App, die, ja, da wird so großes Interesse beim Kind erzeugt, es möchte gerne weitermachen, sitzt jetzt schon eine Stunde, zwei Stunden vom Tablet oder vom Handy. Und ich als Elternteil sehe, oh ja, mein Kind ist zwar am Handy oder Tablet zugange, aber es lernt ja. Sollte ich dann als Elternteil trotzdem eine zeitliche Grenze festlegen, auch wenn das Kind ja eigentlich lernt?
Ja, immer. Also ich würde immer versuchen, den Umgang mit digitalen Endgeräten natürlich altersabhängig einzuschränken und nicht zu sagen, mach mal so lange, wie du willst, so egal, wie viel man dabei lernt, weil es gibt ja auch irgendwie andere Sachen draußen. Man kann draußen Höhlen bauen und mit dem Fahrrad fahren oder Gesellschaftsspiele spielen. Das sind auch, ne, das ist irgendwie ja auch wichtig. Aber dann muss ich vielleicht als Elternteil auch eine Alternative anbieten. So, dann verliert das vielleicht auch diesen Aufforderungscharakter. Wenn man natürlich, wenn die Kinder nichts anderes irgendwie zu tun haben oder wenn man nichts mit denen machen möchte, ich meine, das trifft ja auf niemanden zu, aber letztendlich ist es ja nun mal einfach so, aber wenn ich was anbiete, so komm, dann lass uns doch mal ein Spiel zusammen spielen, dann kann ich die Kinder mit Sicherheit auch schnell ablenken. Aber man kann schon auch Regeln vereinbaren und ich glaube, mit zunehmendem Alter sollte man das auch dann auch gemeinsam tun, dass man halt darüber spricht, so wie ist das überhaupt mit der Mediennutzung, welche Regeln wollen wir überhaupt auch hinsichtlich der unserer Smartphones und Tablets eigentlich in unserem Haushalt haben. Ne? Wollen wir das, dass jemand halt ein Hörspiel hört, wenn wir gerade Mittag essen oder keine Ahnung, ne? Da gibt es ja viele Beispiele, aber das kann man gemeinsam vereinbaren und man kann natürlich auch dann gemeinsam festlegen, wie viel Zeit hast du am Tag mit diesen Medien. Und da empfiehlt es sich halt nicht unbedingt halt zu sagen, okay, das sind jetzt ganz klar 30 Minuten, die du heute, ne, was machen darfst. Es gibt ja auch so Rituale, dass man abends nochmal was zusammen guckt. Das ist ja, sowas ist ja auch vollkommen in Ordnung. Oder man einigt sich halt auf so eine Durchschnittszeit, ne, und regelt das dann mit Mediengutscheinen. Da gibt es ja auch verschiedene Empfehlungen, die man im Internet finden kann, dass die Kinder halt quasi Gutschein gegen Medienzeit zum Beispiel tauschen können und sind dann nicht so festgelegt auf den Tag. Weil manchmal macht man einen Ausflug und am nächsten Tag hat man dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit dann halt tatsächlich am digitalen Endgerät. So könnte man solche Dinge lösen. Und ich würde so grundsätzlich sagen, also mehr als eine Stunde sollten Kinder ab 6, so, ne, sagen wir mal bis 10, nicht unbedingt an diesen Geräten hängen. Wenn jetzt natürlich viel auch damit nochmal extra gemacht wird, wie zum Beispiel Lego-Roboter steuern und so, dann kann man durchaus nochmal drüber nachdenken. Und man sollte natürlich auch nicht selber dann so ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich, ne, was weiß ich, man fährt zu den Großeltern und das dauert 1,5 Stunden, man ist mit 2 Kindern unterwegs, man ist allein im Auto, dann muss ich nicht auf die Zeit gucken, so, wenn ich dann das, sondern dann kann ich vielleicht einfach mal einen Film gucken lassen und das ist dann auch okay.
Also einfach mal ein Auge zudrücken, sozusagen.
Ja, das finde ich sowieso immer wichtig, ne? Also die Regel braucht die Ausnahme und das stärkt auch die Beziehung, ich meine, das kennen wir ja auch, ne? Was weiß ich, wenn dann Bekannte da waren oder Freunde meiner Eltern, dann durfte ich auch mal länger aufbleiben und so ist es halt einfach. Und so kann man das mit Medien auch durchaus handhaben. Aber man muss tatsächlich wirklich ganz genau schauen und, also was macht mein Kind damit? Und auch das letztendlich dann mit ihm auch besprechen. Und zu harte Regeln führen immer dazu, finde ich, dass man sich selber auch in seiner persönlichen Entscheidungsfreiheit irgendwie einschränkt. Ne? Und dass man dann denkt, dass man irgendwas tun muss, so jetzt muss ich dieses Tablet aber wegnehmen, jetzt auf jeden Fall, weil du jetzt 30 Sekunden drüber bist, das macht es tatsächlich dann auch schwierig und sorgt auch für Konflikte.
Also lieber klare Kommunikation über die Gründe und...
Genau, und gemeinsame Kommunikation vor allen Dingen. Also ich finde, das ist tatsächlich entscheidend. Natürlich bin ich der Erwachsene und ne, der Elternteil so, also ich habe im Endeffekt, entscheide ich halt, aber weil ich ja auch die Hintergründe kenne, aber trotz alledem kann ich das schon mit dem Kind gemeinsam besprechen, mit zunehmendem Alter. Also mit dem 4-jährigen Kind tatsächlich ja schlechter als mit dem 8-jährigen und mit dem 14-jährigen dann vielleicht auch nochmal wieder schlechter als mit dem 8-jährigen. Das kommt dann auch nochmal dazu. Aber ich meine, die haben halt echt Einzug gefunden, diese Smartphones. Und dann ist es manchmal total schwierig. Ich glaube, das können wir dann auch zunehmend immer schwerer überblicken.
Und dann, da kommen wir ja auch gar nicht mehr um das Thema Medienkompetenz rum, auch vor allem Medienkompetenz der Eltern. Irina, du hast ja schon vorhin immer mal so ein bisschen angerissen, die Medienkompetenz der Eltern, teilweise kennen die sich ja selber nicht mit den Endgeräten aus. Wo siehst du denn da so die größten Stolpersteine?
Also die Stolpersteine sind, dass sie sich damit nicht auskennen und nicht wissen, was ihre Kinder da eigentlich machen. Und deswegen fände ich das total gut, wenn die Eltern sich das von den Kindern mal zeigen lassen. Okay, die App möchtest du haben, erklär mir mal, was ist das? Also Kommunikation ist eigentlich alles. Und dann auch gut erklären, nee, warum, ich finde, das ist jetzt nicht richtig für dich, TikTok, ich finde den Inhalt nicht gut, ich finde das nicht gut, wenn du dir das anguckst, da werden nicht jugendfreie Sachen gezeigt, du bist erst 10, ich möchte das nicht. Also das auch gut zu erklären, warum das nicht. Und wenn ein Kind begeistert von der App ist oder ein Spiel, dass man sich das vielleicht auch mal zeigen lässt und sagt, oder dass man das selber ausprobiert. Also finde ich, ist auch ein schönes Miteinander, wenn das Interesse der Eltern da ist, obwohl die Kompetenz vielleicht nicht da ist und die Kinder dann die Profis quasi sind und sagen, hier Mama, ich zeig dir das mal und deswegen mag ich das. Und das kann ja dann auch sein, dass es die Eltern beruhigt. Aber genau, die Stolpersteine werden für mich, wenn Eltern so gar nicht wissen, was ihre Kinder eigentlich machen. Oder auch willkürlich dann verbieten. Das ist dann auch nicht gut für die Beziehung. Einfach Handy aus der Hand reißen und gar nicht ins Gespräch gehen und sagen, wieso.
Also einerseits durch die Kinder. Tim, was meinst du? Wie können sich Eltern denn am besten außer von den Kindern noch Medienkompetenz aneignen, falls sie da noch Nachholbedarf haben? Gibt es da auch irgendwie Kurse, die man dann nochmal belegen könnte oder sowas?
Also ich würde die Internetseiten, ich hatte ja schon was genannt, zum Beispiel ClickSafe, das würde ich tatsächlich erstmal ansurfen. So. Das würde mir auf jeden Fall schon mal helfen als Eltern, weil da wirklich, und da sind ja auch nochmal andere Links genannt, ne, Seitenstark und so weiter, wo man dann sich auch einlesen kann und sich damit beschäftigen kann. Und ansonsten finde ich, ist ja Irinas Angebot da viel geeigneter, ne? So, wenn man direkt im Kontakt ist und direkt miteinander kommuniziert und dann auch direkt Nachfragen stellt. Ne? Und natürlich kann man sich auch an die Lehrkräfte wenden, ne? Und solche Themen auch durchaus am Elternabend zum Beispiel besprechen. Ne? Wie sieht das eigentlich mit der Mediennutzung zu Hause aus? Und da kann man sich natürlich auch wiederum wieder externe Hilfe holen, auch als Lehrkraft, ne? Dass man sagt, zum Beispiel die Multimedia-Mobile der Niedersächsischen Landesmedienanstalt, ne, die sollen mal zu uns kommen und uns mal so ein bisschen auch im Unterricht unterstützen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Also da gibt es vielfältige Angebote. Und für die Lehrkräfte gibt es halt eben, um das jetzt nochmal ganz kurz zu sagen, gibt es halt eben auch die Medienberatung Niedersachsen. Das sind über 80 medienpädagogische Beraterinnen und Berater, die dann auch direkt bei solchen Fragen auch durchaus unterstützen können.
Und damit schließen wir den Kreis nochmal zurück.
Ergänzen würde ich dazu sagen, dass bei uns Mitarbeiter in der Landesstelle Jugendschutz auch digitale Welten und so weiter zu solchen Themen tatsächlich anbieten. Also auf unserer Seite kann man auch gucken.
Genau, ich wollte gerade nochmal zurückkommen zum Elterntalk, Irina. Ja. Wie gesagt, den gibt es ja jetzt auch schon hier im Landkreis Göttingen. Aber zum Beispiel Osterode oder Hanmünden sind da jetzt noch nicht dabei. Und ihr sucht ja noch neue Moderatorinnen und Moderatoren für die Elterntalks. Wenn jetzt heute bei uns interessierte Eltern dabei sind, wie können sich die denn da einbringen?
Also interessierte Moderatorinnen würden wir sehr gerne grüßen. Wie gesagt, auf unserer Homepage sind die Kontaktdaten. Da gerne die Regionalbeauftragte vor Ort ansprechen, anschreiben. Die sind super nett und super offen. Und wenn es einen Standort gibt, Institutionen, Jugendzentren und so weiter, die sagen, Mensch, Elterntalk klingt toll für uns Eltern, die hier sind, Migrationsarbeit, das passt zu uns. Die sollen dann sich gerne bei mir melden, wenn sie Interesse haben, dass Eltern Projekt bei sich zu etablieren. Also meine Kontaktdaten dann auch auf unserer Homepage.
Und die ganzen Links, die stehen natürlich heute nochmal auch unter unserem YouTube-Video. Da könnt ihr euch gerne nochmal reinklicken, nochmal ein bisschen belesen. Und damit haben wir auch schon eine Minute wieder vor Ende. Und das heißt, ich sage heute nochmal vielen Dank an Irina Kubicki von der Landesstelle Jugendschutz, die auch zuständig für den Elterntalk ist. Und auch vielen Dank an Tim Krieger vom Kids-Blog, ja, das richtige Maß an Mediennutzung zu finden, damit Kinder dann nicht überfordert in den Schulalltag starten, aber auch nicht hinterherhinken. Das ist halt, wie gesagt, immer individuell, altersgerecht. Die Eltern sind da weiterhin als Vorbild natürlich gefragt. Und die Kinder sollten dann natürlich auch noch andere Impulse bekommen aus dem Umfeld, als jetzt nur am Bildschirm zu lernen und zu spielen. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an unsere beiden Experten heute.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Ja, und damit sind vielen wir für heute auch schon wieder beim Ende unseres Medientalks angelangt. Den Medientalk sowie die bisherigen Medientalks, die seit Oktober hier gelaufen sind, die könnt ihr gerne nochmal nachschauen unter Medientalk Südniedersachsen unter YouTube. Ihr habt aber auch nochmal die Möglichkeit, am Freitag und am Montag den kompletten heutigen Medientalk im Stadtradio Göttingen zu hören auf der 107,1. Wie gesagt, Sendetermin einmal Freitag um 20 Uhr und Montag um 11 Uhr auf der 107,1. Und mit unserer nächsten Ausgabe geht es dann wieder weiter am 21. September. Da geht es dann um das Thema Cybermobbing. Und bis dahin wünsche ich jetzt allen erstmal eine schöne Sommerpause, schöne Sommerferien. Erholt euch gut. Legt auch mal die Bildschirme beiseite, die Smartphones, Tablets und so weiter. Und genießt das hoffentlich gute Wetter, was wir haben werden. Ich hoffe zumindest, dass es gut wird. Und tankt ein bisschen Sonne. Lasst es euch gut gehen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.